an der Tafel stand, als ich hereinkam, schön, dass ihr da seid. Dass wir uns gerne versammeln, ist auch eine Wirkung des Heiligen Geistes. Und nun Stichwort Pfingstfest. Ihr Lieben, was war damals los? Feuer vom Himmel, ein Rauschen. Der Heilige Geist hat von allen Besitz genommen. Pfingsten, Ausgießung des Heiligen Geistes. Aufgrund dieses Pfingstfestes möchte ich heute über den dritten Glaubensartikel sprechen. Ich glaube an den Heiligen Geist. So beginnt der gleichwertige dritte Artikel in unserem christlichen apostolischen Glaubensbekenntnis. Das heißt, wir glauben nicht nur überzeugt an Gott, den Allmächtigen und Schöpfer aller Dinge. Wir glauben auch nicht nur an Jesus Christus, unseren Retter und Erlöser, der unser wahres Leben ist, sondern wir glauben genauso an den Heiligen Geist. Wir glauben an ihn. Das heißt auch, wir vertrauen auf den Heiligen Geist und setzen ganz bewusst auf seine Kraftwirkungen. Wenn ich das nicht erwarte und glaube, dann kann ich ja mit Predigen aufhören. Dann bleiben es menschliche Worte. Wir glauben an die Kraftwirkungen Gottes deshalb, weil er Gott ist und unlöslich und untrennbar zur Dreieinigkeit Gottes gehört. Weil er Person Gottes ist, allerdings nicht mit Händen, Füßen, Kopf und Leib, sondern weil er die Gotteskraft und Gottesmacht ist. Das bedeutet, er ist die Kraft und Macht und Wirksamkeit Gottes des Allmächtigen. Er ist die allgegenwärtige Präsenz der schöpferischen Kraft Gottes, die in der Welt, in seiner Kirche und unter uns Menschen Großes schafft und bewegt. Göttliches und menschliches Unmögliche wirkt. Er, der einen Menschen total verändern und erneuern kann. Er, der in uns Menschen einen christusähnlichen Charakter und Eigenschaften schaffen und wirken kann. Ich möchte heute in der Verkündigung diese Gotteswirksamkeit, das heißt einige wichtige Kraftwirkungen, dieses Heiligen Geistes uns vor Augen stellen und bezeugen. Ich möchte allerdings auch damit die Bitte verbinden und den Wunsch, dass uns dieser Geist Gottes neu belebt, erfüllt und in Schwung bringt. Dass er uns neu, froh und fest, mutig und stark macht. Und dass er uns erneut zu vollmächtigen Zeugen seines Evangeliums in Wort und Tat macht. Pfingstfest. Wir erleben in unseren Tagen ein wahres Zeitalter der Kommunikation. Kommunikation heißt Mitteilung, Information. Nie zuvor hat es so fantastische und technische Hilfsmittel gegeben, um Nachrichten schnell und in guter Qualität zu übermitteln. Handschriftliche Briefe sind altmodisch, obwohl ich sie gerne schreibe und die Leute schicke und die sind sehr dankbar für einen persönlich geschriebenen Brief. Handys, E-Mails, Internet oder Satellitenverbindungen prägen den Informationsfluss heute. Es ist unglaublich, wie schnell man heute mit allen Teilen der Welt in Verbindung treten kann. Selbst die Menschen auf der anderen Seite der Erdkugel sind nur einen Mausklick entfernt. Ihr Lieben, das ist eine fantastische Sache. Und das geht ja immer weiter. Die Elektronik. Doch leider hat all dieser technische Fortschritt bis jetzt nicht dazu geführt, dass wir unsere Beziehungen zu den Menschen in der nächsten Umgebung besser, das heißt harmonischer gestalten. Es werden mehr Ehe geschieden als je zuvor. Entfremdung findet statt. Man lebt auseinander, zerstörte Gemeinschaften und so weiter. Und dagegen helfen auch keine Smartphones und keine Handys. Zugleich aber haben wir eine riesengroße Sehnsucht danach, dass unsere Beziehungen doch gelingen. Wir spüren, dass Isolation uns kaputt machen kann. Und daneben wissen wir auch als Christen, Gott hat uns als seine Partner geschaffen. Er ist selbst in der Person von Jesus in unsere Welt gekommen, um die zerstörten Beziehungen zu den Menschen und zwischen den Menschen wieder zu heilen. Nachdem das geschehen ist, sorgt Gott auch noch selbst dafür, dass wir Menschen die Versöhnung und Heilung der kaputten Beziehungen verstehen und annehmen. Auch das ist ein Werk des Heiligen Geistes. Gott, der Heilige Geist, sorgt dafür, dass die Kommunikation wieder in Gang kommt und wieder gelingt. Wie macht das nun der Heilige Geist? Jetzt schauen wir wieder auf das Pfingstfest und Pfingstgeschehen. 50 Tage nach der Auferstehung. Wissen wir, dass das Pfingstfest wie die Kreuzigung und die Auferstehung Jesu immer nur einmalig ist. Und dort steht vor allem, sie sprechen in anderen und verschiedenen Sprachen. Es war ganz einfach so, dass die Festbesucher von vielen Provinzen in Jerusalem zusammengekommen sind. Menschen, die einen ganz unterschiedlichen kulturellen Hintergrund hatten und eben auch verschiedene Sprachen redeten. Voll Erstaunen stellen sie fest und erleben, dass sie alle gleichzeitig die Apostel in jeweils ihrer Muttersprache reden hören. Es passierte also mehr ein Hörwunder als ein Sprachenwunder. Jedenfalls zeigt sich in dieser Auftaktdemonstration der Heilige Geist als wunderbarer Übersetzer und Kommunikator. So hören wir sie von den großen Taten Gottes in unserer Muttersprache reden, sagten die meisten Zuhörer. Das war ein ganz besonderer Start. Ein Stadtereignis. Wie aber handelt der Heilige Geist heute bei uns, an den wir glauben und mit dem wir hoffentlich rechnen? Wir müssen uns da vor allem klar machen, dass der Heilige Geist nicht nur eine Kraft, sondern Gott selbst ist. Und dass er nicht nur Mensch wird und sich für uns Menschen opfert, er ist sich auch nicht zu schade, in unseren Körper und Geist wie in eine Wohnung einzuziehen. Dafür ist er nicht zu schade, um in dir und in mir zu wohnen. Er will in uns wohnen und wirken. Welch ein geheimnisvoller Vorgang. Gottes Geist wohnt in mir. Könnte man sagen, nimm doch den Mund nicht zu voll. Wir werden noch drauf kommen. Kann ich sicher sein, dass der Heilige Geist in mir wohnt? Ist das eine absolute Gewissheit? Weil Gott in seinem Wesen nach Liebe, Leben und auch Licht ist, wird es hell in uns, wenn der Heilige Geist bei uns einzieht. In diesem Licht sehen wir plötzlich all das Gerümpel, das vorher im Dunkeln unsichtbar geblieben ist. Darum ist die Wirkung des Heiligen Geistes vielfach erschreckend. Wir begreifen plötzlich, wie es wirklich um uns steht. Wir erkennen unsere Sünde, die Gott hasst. Wir versuchen, sie ja zu entschuldigen, zu beschönigen und zu verdrängen. Gott aber wird nie Frieden mit dem Bösen in unserem Leben machen, denn er ist absolut heilig. Das zeigt uns der Heilige Geist. Und wissen wir, wo Bekehrung anfängt? Mit der Sündenerkenntnis, dass mir klar wird, ich brauche Erlösung und Befreiung. Der Heilige Geist wirkt Sündenerkenntnis. Eine gute Sache. Deshalb nennt auch Jesus, wir haben vorhin das in der Schriftlesung vom Johannesevangelium gehört, nennt Jesus den Heiligen Geist auch den Geist der Wahrheit. O komm, du Geist der Wahrheit, und kehre bei uns ein. So singen wir das Lied. Der Heilige Geist aber deckt nicht nur verborgene Schattenseiten unseres Lebens auf, sondern er stellt auch Jesus ins rechte Licht. Wie ein Scheinwerfer strahlt der Heilige Geist den gekreuzigten und auferstandenen Jesus an, sodass wir ihn sehen und im Glauben erfassen können. Nur mit dem Heiligen Geist möglich, Jesus im Glauben zu erfassen. In diesem Licht begreifen wir, Jesus ist für mich gestorben und auferstanden. Das gilt mir. Das betrifft mich. Ich darf das annehmen und werde dann dadurch vom Gegner Gottes zum Kind Gottes. Wiedergeboren durch den Heiligen Geist. Ja, Wahrheit kann knallhart aufdeckend und überführend sein. Der Geist der Wahrheit zeigt uns die unbequeme Wahrheit über unser eigenes Leben, aber er zeigt uns diese Wahrheit zugleich im Licht des gekreuzigten Jesus. Wir sehen den Platz, wo wir unsere Sünde abladen und loswerden können. Darum müssen wir nicht aus dem Licht herausfliehen. Doch das Licht deckt nicht nur auf, es gibt auch Orientierung. Die Wirkung des Heiligen Geistes ist, dass wir den Willen Gottes erkennen. Das ist eine Riesenwohltat, die eine gewisse Angst aus unserem Leben vertreibt. In der Dunkelheit können wir nicht erkennen, ob uns irgendjemand bedroht oder woher die Gefahr kommt. Das macht Angst. Wenn aber das Licht angeht, weicht die Angst. Auch das ist die Wirkung des Heiligen Geistes. Licht ist aber auch Energie. Das heißt, wenn Gott in uns lebt, wirkt seine Kraft in uns. Und jetzt verweise ich auf das große Gewissheitskapitel von Paulus, Römer 8. Dort schreibt er unter anderem, welche der Geist Gottes treibt, die sind Gottes Kinder. Gott selbst wird in uns zum Motor, dass wir seinen Willen tun wollen und auch tun können. Jeder von uns weiß, wie groß die Kluft zwischen Wissen und Tun sein kann. Und dass wir etwas wissen, heißt noch lange nicht, dass wir es tun wollen. Und wenn wir es tun wollen, heißt das auch noch nicht, dass wir es tun können. Deshalb ist die Welt trotz aller guten und edlen Vorsätzen und Gedanken und Worte manches Mal so grausam. Gottes Geist schafft in uns das Wunder, dass wir den Willen Gottes erkennen, dass wir ihn tun wollen und vor allem, dass wir ihn auch tun können. Weil Gott auch und vor allem Liebe ist, nennt Paulus als erste Frucht des Geistes und seiner Anwesenheit und Wirkung in unserem Leben vor allem die Liebe. Wir werden jetzt an Galater 5 erinnert. Diese Liebe wächst nicht auf unserem eigenen Acker. Und diese Liebe hat unerhört viele Folgen. Alles Wirken und Früchte vom Heiligen Geist. Da ist zunächst die Freude, der Friede, die Geduld, die Freundlichkeit, die Güte, die Treue, die Sanftmut und Besonnenheit. Alles Früchte vom Heiligen Geist über die Liebe. So beschreibt Paulus diese Früchte vom Geiste her, und zwar im Gegensatz zu dem, was wir natürlicherweise ohne Bindung, Beziehung und Gemeinschaft mit Gott produzieren können. Und das steht im selben Kapitel, Galater 5. Paulus zählt ziemlich deutlich auf und nennt die Werke des Fleisches so: Unzucht, Unreinheit, Ausschweifung, Götzendienst, Zauberei, Feindschaft, Hader, Eifersucht, Zorn, Zank, Zwietracht, Spaltung, Geiz, Neid, Saufen, Fressen und dergleichen. Der Gegensatz zu den Früchten des Heiligen Geistes. Und die, die solches tun, werden das Reich Gottes nicht ererben. Aus dieser geistgewirkten Liebe wächst nun ein Leben im Dienst für andere Menschen. Für diesen Dienst rüstet der Heilige Geist uns aus. Er beschenkt uns zusätzlich zu den natürlichen Begabungen, die uns durch den Schöpfer gegeben sind, mit Begabungen für besondere Dienste. Paulus entfaltet im 1. Korintherbrief in 3 kompletten Kapiteln, Kapitel 12 bis 14, welche Geschenke der Heilige Geist alles macht. Charismen nennen wir das mit einem Fremdwort. Das sind Geschenke Gottes, die er uns aus Freundlichkeit und Zuneigung und Fürsorge gibt. Paulus gebraucht das wunderbare Bild vom Körper, in dem alle Organe und Körperteile verschiedene Aufgaben haben. Und alle, das ist jetzt ganz wichtig, alle sind aufeinander angewiesen. Die Fähigkeiten der einzelnen Teile sind zum gemeinsamen Nutzen des ganzen Körpers da. Und wenn alle Organe ihre Aufgaben erfüllen, ist der Körper nicht nur gesund, sondern er kann auch für andere eine sehr hilfreiche Arbeit tun. Der Dienst nach außen setzt den gegenseitigen Dienst innerhalb des Körpers voraus. Ihr Lieben, es ist sehr erstaunlich, wie da ganz verschieden die Begabungen sind. Entsprechend werden die Aufgaben in kleine unterschiedliche Pakete aufgeteilt. Keiner ist überfordert. Jeder ist auf jeden angewiesen. Jeder wird gebraucht, aber jeder braucht auch den anderen. Ein fantastischer Organismus. Und das ist Gemeinde. Das ist seine Kirche. Ihr Lieben, noch 2 grundlegende, wichtige Wirkungen des Heiligen Geistes muss ich erwähnen. Die erste habe ich schon angedeutet. Stichwort Heilsgewissheit. Ich bin in meinem 60-jährigen Dienst schon oft gefragt worden aus der Gemeinde, können Sie mir sagen, ob ich den Heiligen Geist habe? Was soll ich darauf antworten? Ich habe immer zuerst gesagt, spüren Sie in Ihrem Herzen und in Ihrem Inneren eine echte, aufrichtige Liebe zu Jesus. Und wenn Sie das haben, haben Sie den Heiligen Geist. Oder können Sie ganz persönlich glauben, dass das Geschehen am Kreuz für dich geschehen ist? Und nimmst du das im Vertrauen und Glauben wahr und an? Wenn du das kannst, hast du den Heiligen Geist. Heilsgewissheit ist ein besonderer Punkt in der methodistischen Theologie. Paulus schreibt auch da im Römer 8. Gottes Geist selbst gibt Zeugnis unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. In diesem ganzen Kapitel geht es um die Gewissheit. Ich bin gewiss, auch dass mich niemand und nichts von der Liebe Gottes trennen kann und darf. Es gibt also feste Gewissheit, dass Gott uns als Kinder angenommen hat. Diese Gewissheit können wir uns nicht selbst geben. Wir können uns auch nicht gegenseitig davon überzeugen. Ich kann dir 100-mal sagen, jetzt glaub doch endlich, wenn der Geist den Glauben nicht schafft. Geht das nicht. Alles, was wir uns selbst sagen, ist und wird manches Mal zweifelhaft bleiben, weil wir ja selbst nie das Ganze überblicken und uns gewaltig auch irren können. Deshalb immer Vorsicht mit menschlicher Rechthaberei. Da kann man ganz schön irren. Deshalb können auch unsere menschlich festesten Überzeugungen keine absolute Gewissheit geben. Immer wieder tauchen Zweifel auf und Unsicherheit. Die Gewissheit muss von außen kommen und muss unerschütterlich begründet sein. Und die Begründung für die Gewissheit, dass ich als Kind Gottes angenommen bin, liegt einfach in der unerschütterlichen Tatsache, dass Jesus am Kreuz für mich gestorben ist und dass Gott ihn zur Bestätigung an Ostern auferweckt hat. Dieses Heilsgeschehen ist unabhängig von unserem Wollen, unabhängig von unserem Denken und vor allem auch unabhängig von unserem Fühlen. Und niemand kann es ungeschehen machen. Kreuz und Auferstehung, absolute Tatsachen außerhalb von uns. Und diese Tatsache kann uns Gewissheit vermitteln und schenken. Der Heilige Geist stellt sich jetzt neben mich und spricht mir die Gültigkeit der Vergebung der Sünden und die Annahme als Kind unverbindlich zu. Er ist wie ein Notar, der mir die Vergebung und Annahme absolut beglaubigt. Eine weitere und letzte Grundwirkung des Heiligen Geistes ist dies, dass wir das mutige Beten, Sprechen und vor allem Bezeugen lernen. Ich verweise noch einmal auf Römer 8. Wo Paulus schreibt, dass der Heilige Geist nicht ein Geist der Knechtschaft ist und die Furcht erzeugt, sondern ihr habt einen kindlichen Geist empfangen, durch den wir rufen, Abba, lieber Vater. Das ist ein starkes Stück. Habt ihr schon einmal zu Gott, zu eurem Gott, vielleicht im stillen Kämmerlein, Papa gesagt? Habt ihr das schon mal gemacht? Abba, lieber Vater? Jesus hat das getan und es uns vorgemacht. Wir lesen davon, wie er in der Nacht vor seinem Tod im Garten Gethsemane Gott mit dem sehr persönlichen Abba anredet. Abba, mein Vater, alles ist dir möglich. Nimm diesen Kelch von mir, doch nicht wie und was ich will, sondern was du und wie du willst. Abba, mein Vater. Und Paulus ermutigt uns dazu, auch so zu beten. Abba ist die Abwandlung des hebräischen Wortes ab. Das heißt einfach Vater. Genauso wie Papa die kindliche Vertrauensform von Vater ist. Und jetzt doch die Frage, kann man eigentlich mit dem allmächtigen Gott so reden? Ist das nicht anmaßend und plump vertraulich? So denken wir aufgrund unserer natürlichen Religiosität. Jesus aber schafft durch sein Leben, Sterben und Auferstehen eine ganz neue, einzigartige, tiefe Vertrauensbeziehung zwischen uns und Gott. Wenn wir die Vergebung der Sünden annehmen, kommt der Heilige Geist in uns, schenkt uns die Gewissheit, dass wir zu Gott gehören und gibt uns dann den Antrieb, mit Gott so zu reden, wie kleine Kinder vertrauensvoll mit ihren Eltern reden. Ja, wir lernen durch den Heiligen Geist das Beten, das heißt das Reden, das Sprechen mit Gott. Wir lernen es so, wie kleine Kinder das Sprechen lernen. Sie babbeln drauf los, voll Liebe und Vertrauen. Und die Eltern baden sie in Worten der Liebe. Und wenn die Babys diese Worte hören und ihre eigenen Laute formulieren, lernen sie immer deutlicher zu sprechen. Das dauert wohl seine Zeit, wie wir wissen. Beten lernen wir also durch Hören auf Gottes Reden und dadurch, dass wir ihm antworten, so wie wir es eben können. Gott kann dabei alles gebrauchen, um sich uns dadurch verständlich zu machen. Wir können nur menschliche Worte verstehen. Damit wir aber in der Vielfalt der Stimmen unterscheiden können, was von Gott kommt und was nicht, hat Gott uns sein Wort, nämlich die Heilige Schrift, schriftlich geschenkt. Eins dürfen wir auf jeden Fall nicht vergessen. Unser Reden mit Gott soll ein Ausdruck unseres kindlichen Vertrauens sein. Der Heilige Geist kommt uns innerlich so nahe, dass wir spüren, wie sehr sich Gott auch über unser Beten und Bitten freut. Ich fasse alles zusammen. Ohne Heiligen Geist sind wir wie eine Taschenlampe ohne Batterie. Sind wir ein Auto ohne Motor? Sind wir Segelschiffe ohne Wind? Merken wir durch diese Vergleiche, dass wir ganz dringend angewiesen sind auf die Gabe des Heiligen Geistes? Und wenn wir den Heiligen Geist haben, so habe ich am Anfang die Bitte ausgesprochen, dann will er uns jetzt neu erfüllen und bewegen und vor allem vollmächtig machen zu einem vollmächtigen Zeugnis in unserer Umwelt fürs Evangelium, für Christus, vor der ganzen Welt. Und da, wo wir hingestellt sind, er möge uns neu beschenken mit der Kraft seines Geistes. Gelobt sei er in alle Ewigkeit. Amen.